Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Es ist ja immer so, dass man frisch schwanger ist und dann heißt es ja auch mal, man darf das gar keinem erzählen, weil man die ersten 12 Wochen ja sozusagen abwarten sollte. Und die erste Phase, also das erste Trimester eurer Schwangerschaft, ist eigentlich super, super wichtig. Da wird alles angelegt, da braucht man ganz viel Ruhe und Zeit. Und da ist es ja die Phase, wo viele Frauen damit halt einfach zurückhalten. Und das ist eigentlich immer eher schwierig, weil man gerade in dieser Zeit auch Unterstützung braucht. Und dass man einfach die Frauen in dieser sensiblen Anpassungsphase wirklich unterstützt und auch da eher sich mal krank schreiben lässt, wenn einfach gar nicht geht, damit man einfach ruhen kann und dass der Körper sich daran anpassen kann.
Hallo im Hebammensalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence-based und entertaining, Hebammen-Nähkästchen und Tacheles, leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer. Und bevor es losgeht im Hebammensalon, kommt jetzt ein bisschen Werbung.
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 Genau, und wir haben wieder Velena zu Gast in unserem Hebammensalon. Und ja, Velena hat viele Produkte und auch viele für die Schwangerschaftspflege. Und dieser Mythos, den wir bestimmt noch mal intensiver beleuchten werden, mit den Schwangerschaftsstreifen und so.
Die gehen alle weg von den Ölen.
Die gehen alle voll weg von den Ölen.
Ja, also einfach nur Öl und dann kommen die gar nicht. Also. Und wenn du nicht geölt hast, dann bist du selber schuld. Ne?
Genau. Genau,
deshalb.
Und so ist es natürlich genau nicht. Und unabhängig davon ist es einfach super schön, auch schon die frühe Schwangerschaft zu begleiten mit einer Bauchmassage und einfach sanft mit einem Öl Kontakt aufzunehmen zum Baby und zu dem wachsenden Bauch. Und zu
Ölen ist immer gut.
Ölen ist super gut für alle Körperteile und so. Und für Brüste, für Oberschenkel, für den Popo. Was kann man noch alles ölen? Alles.
Du hast ja schon alle wichtigen Sachen gesagt, wo man am liebsten ölt. Und ihr könnt diese Öle natürlich und auch das Schwangerschaftspflegeöl auch ganz toll noch im Wochenbett benutzen, um euch dann auch wieder weiter zu pflegen. Einfach da kommt es ja immer so ein bisschen zu kurz. Und da finde ich, ist es auch mal wichtig, einfach wieder sich einfach Ruhe und Zeit zu nehmen für seinen Körper. Und deshalb gibt es viele schöne Öle von Veleda und
riechen alle super.
Riechen gut und ihr habt bestimmt schon eins in eurem Regal.
Herzlich willkommen im Hebammensalon, Karin.
Ja, herzlich willkommen, Sissi.
Wie war deine Woche?
Hier wieder im Salon. Ja, wir haben ja immer noch Corona und das überschattet natürlich irgendwie mal wieder alles.
Aber wir sind
falls ihr das in 100 Jahren,
wir
sind negativ, Sissi und ich testen uns mal, bevor wir uns hier gegenüber sitzen, damit wir uns hier gegenüber sitzen können ohne Masken. Und ja, vielleicht hört ihr den Podcast ja und Corona ist schon längst Geschichte.
Hoffentlich.
Hoffentlich, genau. Wenn nicht, dann machen wir darüber auch mal eine Folge.
Ja, aber heute nicht. Heute ist unser Thema Übelkeit in der Frühschwangerschaft.
Übelkeit in der Frühschwangerschaft. War dir schlecht, als du schwanger warst?
Ja. Mhm. Und das Schlimme ist, mit jedem Kind schlimmer.
Mhm. Ja. Mir war auch schlecht. Und deshalb, we feel you, wenn ihr da draußen extra deshalb eingeschaltet habt, weil ihr gedacht habt, oh, da kommen jetzt die tollen Tipps. Wir hatten das auch, alle beide. Und zwar richtig, also so bei meiner ersten Tochter hatte ich das auch vor allem richtig lange.
Ja. Wie lange?
Ja, letztlich bis zum Schluss. Ich hatte zu der Zeit auch immer so ein bisschen doll Asthma und immer wenn ich so husten musste,
Hast du halt gekotzt?
Ja, okay. Ich habe halt gekotzt, aber mir war nicht mehr so doll schlecht. So, und meistens ist es ja aber ein Thema so der Frühschwangerschaft. Und da war mir einfach auch, wer sich das ausgedacht hat mit diesem morgendliche Übelkeit, Morgenübelkeit.
Ich hatte das den ganzen Tag.
Genau. Ne, mir war einfach den ganzen Tag schlecht. Manchmal war es sogar morgens ganz okay und nachmittags schlimmer und so. Also das ist auch einer dieser Missverständnisse oder Mythen oder so. Ne? Das ist eben hat mit, also manchmal ist es morgens doller, aber eben auch überhaupt nicht immer. Auf jeden Fall hätte ich schön gefunden, wenn es dann damit getan gewesen wäre, morgens ein bisschen schlecht und dann war es das für den Rest des Tages, war bei mir überhaupt nicht so.
Ja, ich hatte kein Kotzen, aber ich hatte einfach permanent, ging es mir einfach schlecht. Mhm. Also so dieses Gefühl, dass man einfach gar nicht so in den Tag kommt. Und das Schlimmste war eigentlich, ich hatte wochenlang einen komischen Geschmack auf meiner Zunge, dass ich wahnsinnig geworden bin, wirklich wahnsinnig. Also es hat, die war wie belegt und egal, was ich gemacht habe, es ging einfach nicht weg.
Ja, das beschreiben ja viele Frauen auch immer sogar ganz anekdotenhaft lustig dann sozusagen. Die einen sagen, ich habe so einen metallischen Geschmack oder so einen Geschmack nach und benennen dann irgendwie
was. Ich kann mich jetzt
gar
nicht mehr daran erinnern, ja. Aber wenn du das jetzt sagst, ich glaube, es war metallisch, aber es war halt einfach furchtbar.
Ja. Ja, und ne, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, ist ja auch so ein schöner Satz. Also bei mir war das bei meiner zweiten Tochter so, in der zweiten Schwangerschaft, dass ich dann einfach dachte, ach du Scheiße, stimmt, genau so war das. Das kommt dann sehr authentisch wieder, wenn es dann wieder so ist. Ne? Zum Glück vergisst man ja so ein paar Dinge. Und dieses Gefühl hat man natürlich dann nicht mehr parat. Das irgendwann ist dann auch mal gut.
Ich hatte immer das, wenn ich den positiven Test hatte, dachte, ach, geht's mir gut, super. Ja. Und dann bumm, achte Woche kam es immer wie so eine Riesenflut, wo man echt denkt, ach, diesmal wird es besser.
Ja.
Und dann achte Woche.
Peak. Ja, liebe Hörerin, ihr habt euch den Beginn eurer Schwangerschaft glamouröser vorgestellt, als knien vor der Kloschüssel in die Schwangerschaft zu starten. Ich finde ja auch, was du so gesagt hast, so dieses nicht in den Tag kommen, es ist ja auch so oft vergesellschaftet tatsächlich mit so eine Müdigkeit und so wie Stecker gezogen einfach. So alles ist irgendwie, man ist müde oder auch so depressiv oder so. Also hat einfach, macht morgens die Augen auf und denkt sich so, boah, also ob es Novembergrau da draußen ist oder nicht, aber es fühlt sich alles irgendwie so an, so Gott, wie soll ich denn mal über den Tag kommen?
Hast
so,
du perfekt beschrieben. Also und da, also das darf man ja auch mal keiner erzählen, aber da hat mich echt Coca-Cola gerettet in meiner Frühschwangerschaft.
Ja, so. Das sind die seltsamen Schwangerschaftsgelüste.
Nein, aber das ist ja auch wie ein Medikament. Ich weiß nicht, natürlich, dass ich jetzt 1 Liter Cola getrunken habe, aber das war mein Mittel. Ne? Also wenn gar nichts mehr ging, wir mussten immer eine eiskalte Coca-Cola zu Hause haben. Und ja, also das war super. Aber
Phosphor, das ist so diese Gelüste.
Das ist auch so mein Mittel.
Ja. Ja, ja. Jetzt werden wir hier homöopathisch. Das dürfen wir natürlich überhaupt nicht machen, weil Hebammen haben mit Globuli nichts am Hut. Kleiner Einwurf an der Stelle. Ja, also ich finde auch so dieses, man hat dann so eine Sache, die einen rettet. Und Coca-Cola, Fritz-Cola.
Nein, Coca-Cola.
Lemonade-Cola.
Oder einfach auch,
tolle Cola.
Genau, also du sagst jetzt gerade Lemonade. Also wirklich auch diese Sucht nach so zuckerhaltigen Getränken, also so eiskalte Apfelschorle, das ist ja noch was Gutes, aber so auch so eine geile, wie heißt denn das nochmal, oder Sparkling-Eistee, weißt du, diese
also Ernährungsberatung mit Sissi, kommen ja. Sie gesund durch die Schwangerschaft.
Genau.
Eine neue Folge. Ja, also das ist ja genau der Punkt, also diese Schwangerschaftsgelüste Dinger, die ja dann getriggert sind, auch oft durch so.
Hattest du keine?
Doch.
Aber gesunde natürlich.
Was war denn das immer? Ich weiß das gar nicht mehr. Seht ihr, ist schon so lang her. Also obstige Sachen, so und zwar so ganz saure Sachen. So, ich fand, aber das lag auch an der Konsistenz. Ich fand ja hier so Passionsfrüchte so geil. Ne, diese saure Glibber da drin, das fand ich super. Aber das ist wahrscheinlich auch schon der erste Tipp sozusagen, ne, wenn einem übel ist, rausfinden, was ist irgendwie dein fancy gelüste Ding. Und einfach gucken, was funktioniert. So, ja. Ne? Also es sind dann einfach manchmal so Sachen, du hast, ne, wenn morgens gleich vorm Aufstehen erstmal ein Glas Cola und dann geht's, bitteschön. Dann habt ihr einfach auch eine kleine Lösung zumindest für den Moment gefunden. So, und das müssen nicht immer so die Sachen sein, die nach chinesischer, traditioneller chinesischer Medizin sozusagen diejenigen sind, die toll wären, sondern manchmal ist das einfach.
Manchmal muss man auch durch den Tag kommen. Durch den Tag kommen. Und wenn du noch ein anderes kleines Baby zu Hause hast und es nicht deine erste Schwangerschaft ist, bei mir ist
ja,
es
auch sonst. Ja. Also ich finde, das ist total legitim, eigentlich immer zu gucken, was tut einem gut. Das ist eine wichtige Lektion, die man in der Schwangerschaft ja lernt. Und was tut einem gut, wie gesagt, das muss nicht immer unbedingt auf der Liste der gesündesten, der tollsten Sachen stehen, sondern was tut dir gut, ist ja sehr authentisch. Der Körper spricht und sagt mal wieder, was funktioniert und was eben nicht funktioniert. Und ich finde, Cola ist auch voll okay. Wenn es hilft.
Ja, ist auch. Ist auch in vielen anderen Lebenssituationen manchmal immer mein Zaubermittel.
Das aber musstest du dann nicht, also weil so, da ist ja Kohlensäure drin, ne? Und so dieses Rülpsen und
ich
so.
Das hatte ich auch nicht. Ich brauchte dieses kalt, es muss auch eiskalt sein. Mhm. Und das hat wirklich gut geholfen. Also wie gesagt, es war bei der ersten Schwangerschaft ging es und dann zweite, dritte furchtbar. Und eigentlich hast du mich dann bei der letzten Schwangerschaft gerettet.
Ah ja?
Ja. Das war für mich wirklich so ein Game Changer auch, weil Karin ist ja so meine Ernährungsspezialistin und das ist ja auch so ihr Steckenpferd. Und sie hat mir Vitamin B6 in der Schwangerschaft empfohlen, in der Frühschwangerschaft gegen meine Übelkeit. Und als ich das genommen habe, und zwar, wir reden jetzt nicht wie in einigen Präparaten, die ihr vielleicht auch kennt, wo das leicht dosiert drin ist, sondern erzähl mal selber, du hast mir.
Ja, also wenn wir jetzt sozusagen gleich einsteigen mit sozusagen dem Goldkörnchen von so therapieresistenten Sachen, ne? Also wir zählen gleich auch noch ein paar andere Sachen auf, aber das ist sozusagen, wie Sissi das eben genannt hat, so ein Wort wie Game Changer beschreibt das ja schon ganz gut. Hochdosiert Vitamin B6 und hochdosiert heißt eben wirklich als therapeutische Dosierung, so würde ich das einfach beschreiben. Ja, genau. Es hat einfach nichts damit zu tun, was so in Multivitaminprodukten oder sowas immer so drin ist, sondern bei Vitamin B6 geht es tatsächlich um eine ganz spezifische Wirkung auf diese klassische Schwangerschaftsübelkeit, die im Übrigen auch mittlerweile, also ne, mit Studien und so, sehr gut belegt ist. Und man braucht aber richtig viel, nämlich tatsächlich so zwischen 50 mindestens, eher 60 bis 80 Milligramm pro Tag und das sind tatsächlich 3000% der eigentlichen Tagesdosis. Ne? Also es ist ja auch häufig so, wenn wir über Nahrungsergänzungsmittel reden im therapeutischen Bereich, wenn man dann den Frauen vorschlägt, hier Vitamin B6 wäre gut und dann sagt die, ja, nehme ich schon.
Ne? Ja, sagen sie immer alle.
Das sagen die immer alle und dann muss man natürlich sagen, wie viel? Ja, weiß ich auch nicht, da halt mit meinem, ich sage jetzt keinen Markennamen, irgendwas, Schwangerschaftsmulti, der Produkt. Und das reicht dann eben nicht. Und dann ne, ist es schnell so, dass man sagt, auch Vitamin B6 habe ich ausprobiert, hilft mir ja nicht. Man muss es wirklich hoch genug dosieren und es dann tatsächlich so als Monopräparat auch wirklich in der Apotheke kaufen. Das sind dann einfach Dosierungen, die in einem Multivitaminprodukt, dann müsste man davon 5 oder 6 Stück nehmen oder so und hat dann natürlich von allen anderen Vitaminen auch die 5-fache Menge. 3000% des Tagesbedarfs ist das. Und da gibt es aber auch ganz schlichte Produkte in der Apotheke.
Ja, ganz einfach, hast du mir auch gesagt.
Und kostet 2,86 € oder sowas. Das ist wirklich ihr müsst da keine teuren Sachen oder sowas kaufen, sondern das ist einfach ganz einfach. Man muss nur wissen. So ist das ja oft im Leben.
Aber immer natürlich auch nach Rücksprache immer mit eurer.
Immer. Genau, also das ist natürlich immer der Disclaimer, den können wir eigentlich gleich hier über unser Türschild nageln vom Hebammensalon. Wenn wir hier über konkrete Schwangerschaftsbeschwerden reden oder auch im Wochenbett oder wann auch immer, fragt eure Hebamme und euren Frauenarzt. Ne? Das ist jetzt nur so, wenn wir sozusagen ins Gespräch gekommen sind, was hat uns denn wirklich geholfen?
Ja, und auch in unserer täglichen Arbeit. Also ich kann mir Vitamin B6 in der Frühschwangerschaft eigentlich gar nicht mehr wegdenken. Und wir reden jetzt ja auch gerade über die normale Form der Übelkeit, ne? Noch nicht über die.
Eine Sache würde ich gerne noch dazu sagen. Und immer wenn wir uns hier sozusagen auf dieses Eis bewegen, dann ist das approved. Ne? Also wir hauen hier keinen Quatsch raus, sondern ihr könnt auch immer bei solchen Dingen Embryotox. Embryotox ist ein Institut, das sitzt hier in Berlin an der Charité. Und die beschäftigen sich eben mit der Pharmakokinetik von verschiedenen Substanzen und auf die Schwangerschafts- und Stilltauglichkeit davon. So könnte man das jetzt vielleicht mal kurz beschreiben.
Ja.
Und die haben so eine Online-Datenbank. Und da kann man einfach eingeben, Vitamin B6. Und dann steht da empfohlene Höchstdosis. Und ich glaube, Embryotox empfiehlt höchstens 80 Milligramm oder sowas. Ne? Also
ich musste auch 80 nehmen. Also das ich auch.
Ja, genau. Und da kann man eben auch so ein bisschen rumprobieren. Also dieses Präparat, was ich dir da gesagt habe, das hat 20 Milligramm und davon nimmt man dann halt 2 oder 3 oder 4. Das muss man so ein bisschen ausprobieren, auch wie man das über den Tag verteilt. Ne, wenn das morgens gleich doll ist, dann macht es natürlich Sinn, sich gleich das an den Nachttisch zu legen und morgens gleich das sich reinzupfeifen. Und wenn das über den Abend so ein bisschen ausfaden kann, nimmt man das über die erste Tageshälfte verteilt oder so. Also damit könnt ihr einfach so selber so ein bisschen rumexperimentieren, wo so eure Wirkdosis ist.
Ja, jetzt haben wir natürlich gleich, wie Karin auch gerade gesagt hat, mit den Goldstückchen angefangen. Es ist ja immer so, dass man frisch schwanger ist und dann heißt es ja auch mal, man darf das gar keinem erzählen, weil man die ersten 12 Wochen ja sozusagen abwarten sollte und die erste Phase, also das erste Trimester eurer Schwangerschaft ist eigentlich super, super wichtig. Da wird alles angelegt, da braucht man ganz viel Ruhe und Zeit und da ist es ja die Phase, wo viele Frauen damit halt einfach zurückhalten und das ist eigentlich immer eher schwierig, weil man gerade in dieser Zeit auch Unterstützung braucht, wenn man müde ist, wenn es einem einfach nicht so gut geht, dass man einfach den Raum hat, um sich auszuruhen und einfach zu sagen, ich muss heute einfach zu Hause bleiben und ich kann mich da nicht hinschleppen. Und dass man sich vielleicht doch genau überlegen sollte, ob man nicht seinen Inner Circle doch mit dass man denen das erzählt, damit man einfach auch diese Unterstützung hat. Weil ich finde halt, und so ging es mir immer, die ersten 13, 14 Wochen brauchte ich einfach mehr Support, als wenn man die frohe Botschaft dann nach 3 Monaten verkündet hat. Da ging es mir eigentlich wieder super, so dass man einfach die Frauen in dieser sensiblen Anpassungsphase der Schwangerschaft sozusagen da wirklich unterstützt und auch da eher sich mal krank schreiben lässt, wenn es einfach gar nicht geht, damit man einfach ruhen kann und sich erstmal an die, dass der Körper sich daran anpassen kann.
Ja, absolut. Also ich finde auch, ne, wirklich vollkommen weg von irgendwelchen, dir ist übel, was wirft dir ein? Was will der Körper sozusagen uns auch damit sagen? Ne? Also erstmal, du bist schwanger. Und gibt ja auch viele Theorien darüber. Es ist ja tatsächlich nicht abschließend geklärt, warum Frauen schlecht ist. Es ist ja durchaus nicht allen schlecht. Und jahrzehntelang wurde das auch auf so eine Psychokomponente, so, also ein bisschen zur Psychoanalyse, keine Ahnung, man kotzt, um sozusagen sich von dem Kind zu befreien als Abwehrreaktion des Körpers. Ja, echt. Ne, Onkel Sigmund, der hat sowas erzählt.
Krass.
So, und das ist natürlich alles Bullshit. Ne, also die Idee, das sei ja alles so eine psychosomatische Kiste und so, das ist ja Quatsch. Das ist ein ganz physisches, benennbares Symptom und die Frauen sind nicht hysterisch und stellen sich nicht an und sind irgendwie kleine Mimöschen oder so, sondern die haben das. Und es ist eben mal wieder auch nicht gerecht verteilt. Einige haben es mehr, andere haben es weniger, andere haben es auch überhaupt nicht.
Ja, es gibt wirklich Frauen, die gar
so, die das haben, das 0,0. Und so, und das, also wenn man sich jetzt fragt, woran liegt das wohl? Was könnte diese Schwangerschaftsübelkeit auslösen? Es gibt schon so eine gewisse Parallele zu dem Beta-HCG, also zu dem ersten Schwangerschaftshormon, das ist auch das, was im Teststreifen dann gemessen wird, im Morgenurin, das erste Schwangerschaftshormon, was der Körper sozusagen ausschüttet. Und da gibt es so eine gewisse Parallelkurve. Das Beta-HCG, das steigt eben zu Beginn der Schwangerschaft, so ab der 6. Woche, 6. bis 8. Woche hat so seinen Höhepunkt und dann fällt es langsam wieder ab, bis zur 12. Woche etwa. Und das ist ja so ein bisschen schon spiegelt auch eine Parallel, so spiegelt die Übelkeit ja oft so wieder. Aber das erklärt ja nicht alles. Also auch die Frauen, denen nicht schlecht ist, die haben ja ein hohes Beta-HCG.
Ja.
Ne, so, also man weiß es tatsächlich nicht so abschließend genau. Aber Tatsache ist, der Körper will einem damit ja was sagen, irgendwie. Also wenn wir davon mal ausgehen, dass der das grundsätzlich kann und da sehr kompetent ist in seiner Sprache, dann ist es genau das, was du eben gesagt hast. Ne? Das, hallo, du bist schwanger und zieh dich zurück und ruh dich aus. Und oft sind es ja auch so diese Dünnhäutigkeit auch bezogen so auf Menschen. Also nicht umsonst hat man ja auch so eine Empfindlichkeit auf Gerüche in dieser Zeit. Und wenn man dann so in die U-Bahn steigt und da eben schon der Menschenmief entgegenweht, im Moment haben wir natürlich alle Nasenschutze auf, aber ich finde, es ist schon auch so dieses feinsinnig werden für so äußere Reize oder andere Frauen, wenn die den Kühlschrank aufmachen, so dieser Kühlschrankgestank oder Essensgeruch oder irgendwie sowas, da könnten die gleich schon daneben spucken so. Und das ist ja auch letztlich, wenn man so will, so ein Signal, so okay, ne, in deinem Bett, auch körperliche Bewegung, manchmal ist es im Liegen einfach nur besser auszuhalten oder so, dass man das einfach auch als Signal des Körpers nimmt und sich dann großzügig krank schreiben lässt.
Ja, und einfach diese Chance nutzt, zu vegetieren und so. Genau. Also ich hatte Phasen, wo ich einfach nur im dunklen Raum liegen wollte und das war das Geilste. Ne? Also das war wirklich...
Wunderschöner Satz. Die Chance nutzen zum Vegetieren. Das mache ich eigentlich jeden zweiten Tag am liebsten. aber mich fragt ja keiner. Wir müssen da raus in die raue Welt.
Ja, das ist das Problem halt auch immer mit der Selbstständigkeit. Das ist natürlich, da, wenn ich schwanger bin in den ersten 14 Wochen, dann wäre ich immer gerne angestellt, was ich sonst nie sein möchte. Aber da ist es halt einfach natürlich toll, wenn man angestellt ist, dass man halt einfach diesen Schutz halt hat auch. Als Selbstständiger ist das natürlich schwieriger. Entweder man hat davor super viel gearbeitet und man hat die Zeit, dass man sich jetzt so, oder man hat einfach tolle Kolleginnen, die dann einen unterstützen.
Ja.
Aber das ist ja in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, auch schwierig. Deshalb ist es dann immer, wenn so eine Schwangerschaft dann doch kommt und klar sind die, dass man denkt, ja, jetzt möchte man schwanger werden, aber kommt dann trotzdem dann immer so, dass man nicht damit rechnet. Und man dann irgendwie noch 5 Geburten machen muss.
Ja. Oh Gott.
Das ist also an diese Nächte, wo man sich am liebsten neben die wehende Frau legen möchte und denkt so, oh Gott, ich kann auch nicht mehr.
Nachts um 4 und an einem ist nur schlecht und
das ist schon hart.
Blutdruck,
ne?
Von 80 zu 50.
Und wenn man dann im nächsten Vorgespräch der Frau sagt, ja, ruh dich aus und mach ganz in Ruhe, lass dich krank schreiben, denke ich immer so, oh Gott, ey, du bist einfach der schlechteste Schuster.
Ja. Ja, so ist es ja immer, ne? Das ist einfach immer so dieser Gap, hey, den man als Freiberufler hat. Und den man aber auch, um das auch nochmal zu sagen, natürlich auch als Angestellter hat, ne? Also gerade weil es ja so ist, in der frühen Schwangerschaft will man das einfach vielleicht dann noch nicht erzählen. Aus unterschiedlichen Gründen. Auch darüber können wir ja irgendwann hier nochmal im Podcast eingehender reden, wie das ist so in der Frühschwangerschaft und überhaupt. Aber einfach anzurufen und dem Arbeitgeber zu sagen, ich komme jetzt mal nicht, macht natürlich auch nicht jeder. Aber ich glaube, das ist sozusagen gleich die frühe Lektion,
aber
sowas
man sollte
zu lernen.
Genau, man sollte es einfach tun, wenn man es kann, weil einfach das der Übelkeit wirklich schon oder auch generell der Müdigkeit, diese Phase wird unterschätzt. Na, wenn wir sehen, was da alles, was sich da alles bei eurem Kind entwickelt, da ist eigentlich, also mit 13 Wochen ist fertig, da muss es nur noch wachsen.
Ja.
Das heißt, da sollten wir auch auf uns aufpassen.
Ja.
Und deshalb ist es der falsche Ansatz von uns als Gesellschaft, dass wir immer sagen, da darf es keiner wissen.
Ja.
Und da braucht Frau und Familie Unterstützung.
Ja, absolut. Sehr schöner Satz, Sissi. Kann ich nur bestärken. Ist absolut genauso.
Genau, also, das ist so die erste Sache, die wir euch gerne natürlich mitgeben wollten. Karin macht ja auch Akupunktur, da hast du bestimmt auch, vielleicht kannst du...
Ja, aber ehrlich gesagt frustrierend, ne? Also so, wenn, ne, im Laufe der verschiedenen Berufsjahre probiert man natürlich Verschiedenes aus. Übrigens ich selber, ne? Ich habe natürlich weder mich akupunktiert oder akupunktiert
noch
lassen,
dich ausgeruht.
Noch mich ausgeruht, noch Vitamin B6 genommen, das wusste ich damals aber auch noch nicht.
Genau, das
mit dem B6. Aber ich habe, also oft, also geht mir jedenfalls so, man macht die Sachen, die man den Frauen erzählt, macht man ja dann trotzdem nicht.
Aber das wollen wir euch jetzt gar nicht so erzählen.
Nein, das erzählen wir euch jetzt gar nicht.
Aber ihr macht das also alles richtig schön ordentlich.
Genau, Akupunktur kann man auch machen. Es gibt so einen Punkt am Handgelenk, so der sozusagen der zentrale Punkt ist. Natürlich nadelt man nicht nur den, sondern guckt auch, was sonst noch so los ist im Körper. Das ist ja immer auch ein individuelles Konzept. Aber das ist so ein Punkt, der so ein 2-3 Querfinger sozusagen von der Hand Richtung Ellbogen sozusagen ist, an der Innenseite vom Unterarm. Der Punkt ist auch empfindlich, wenn man da so ein bisschen so dran rumfühlt an seinem Unterarm, so in der Mitte, dann findet man den auch. Und das ist der Punkt im Übrigen auch, der mit so diesen sogenannten C-Bands, also diesen komischen Reiseübelkeitsarmbändern, also so ein Gummiband, wo da so ein kleiner Knubbel reingebaut ist. Und das kann ich euch gleich sagen, das rausgeschmissenes Geld könnt ihr euch sparen. Das bringt überhaupt nichts. Ne? Aber man kann schon, wenn man sozusagen meridiansensibel ist und einfach weiß, Akupunktur hilft bei mir immer gut und so, dann kann man das, bevor man sich da irgendwie umständlich Termine besorgt und sowas, alles sollt ihr natürlich machen. Ich finde auch hier, Schwangerschaftsübelkeit ist immer auch so die erste Gelegenheit, sich eine Hebamme zu suchen zum Beispiel. Ne? Also zu verstehen, ach so, echt, Hebammen machen auch schon hier Frühschwangerschaft, die sind auch da schon zuständig. Ne? Also spätestens, wenn ihr euch eine Hebamme suchen wollen würdet, damit ihr euch akupunktiert, wäre das zum Beispiel eine Sache, die ja vielleicht auspackt aus ihrer Trickkiste. Also das ist so ein Punkt so im Handgelenk, den man auch immer mal wieder so im Alltag, also wenn man den einmal weiß, wo der ist, hier so mit dem Daumen da so dran rummassiert oder so. Das kann man zumindest irgendwie ausprobieren. Das wäre der Ansatz über die Meridiantherapie oder die Akupunktur. Mhm.
Wenn man da jetzt auch noch weitergehen würde, ist es ja auch so, dass wir als Hebammen natürlich da eine Grundausbildung lernen. Ja. Aber ich habe auch gute Erfahrungen gemacht, dass ich wirklich einfach, und das machen wir ja beide gerne, mit anderen Berufsgruppen gut zusammenarbeiten. Ja. Und es einfach natürlich Menschen gibt, die das noch besser ausgebildet sind in der Akupunktur. Ja. Und die dann nochmal, wenn man jetzt zum Beispiel zur einer Heilpraktikerin, die komplett Akupunktur nach traditioneller chinesischer Medizin auch macht, die natürlich auch nochmal ganz in das ganze System reinguckt. Das habe ich auch immer gemacht. Zusätzlich fand ich das auch immer gut. Aber da geht man natürlich nochmal mit einer ganz anderen Anamnese rein und so weiter. Voll.
Also genau, es geht nicht darum, diesen einen Punkt zu nadeln. Das kann man probieren im Sinne von, ne, wenn man so eine ganz mechanistisch sozusagen da herangeht. Aber es ist genau wie du sagst, die traditionelle chinesische Medizin würde auch als allererstes, also ne, diesen leere Zustand oder energielos Zustand, erstmal gucken, dass man den auffüllt. Und Das funktioniert immer am besten über die Ernährung. Und da würde man so ungefähr genau das Gegenteil machen von dem, was du mit deiner kalten Cola gemacht hast. Nach chinesischer Medizin. Naja, aber es hilft, was hilft. Ne? Wer so. Und da würde man sozusagen morgens eine warme Miso-Brühe sich schon.
Aber Kartoffelbrei war auch mal gut. Also
in die Thermosplatte. Ja, also diese ganzen erdigen Gewächse. Ja. Ne? Also das ist
Kartoffeln
ja auch,
sind super.
Karotten, Kartoffeln, rote Beete. Und da so ein richtiges Kinderessen draus machen. Also so hier Kartoffelpüree, wie du gesagt hast. Oder was ich zum Beispiel total gerne mochte, sind Kartoffeln und Karotten so zusammen gekocht.
Das machen wir auch.
Und dann so Stampf, 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 Stampf. So eine Matsche und ordentlich Butter und Sahne noch rein.
Und das hilft.
Und so, das war einfach so eine wärmende, gute Grundlage oder sowas. Ne?
Gar nicht jetzt irgendwie jetzt so frische Sachen, sondern wirklich dieses.
Genau, dieses
Warme.
Dieses Warme oder eben ein Porridge statt Müsli morgens essen.
Kalt, also so ein warmer Hirsebrei. Aber ich glaube, im Ayurvedischen ist das ja auch so, dieses warme.
Genau. Also warm in den Tag starten. So, das wäre eben nicht was Kühlendes wie Joghurt oder sowas. Aber wie gesagt, probiert es aus. Ne? Also da ist die reine Lehre, die Methode sozusagen, würde eher sagen, warme Brühe, warmes Porridge. Aber wenn ihr total steht auf eiskaltes Müsli und das ist dann super, dann ist das super, dann ist das euer Ding.
Ja, und ihr solltet wirklich auch ein paar Sachen ein bisschen Zeit geben. Ne? Es ist nicht immer so, das ist ja generell auch, was ich oft so merke, dass Dingen keine Zeit mehr geben wird. Also das ist wie beim Babyschlaf nachher. Es ist nicht einfach so, dass es jetzt einmal das gemacht wird und dann funktioniert es. Auch einer Akupunktur muss man einfach auch ein paar Sitzungen geben, dass es nicht gleich sozusagen umschlägt. Voll. Aber
ein Ingwer-Tee getrunken morgens wirkt bei mir nicht.
Ja. Ingwer, das hast du auch nochmal schön in deinem Buch beschrieben.
Ja, Ingwer ist sozusagen. Also
aber dann geht doch die Geburt los, Karin.
Ja, genau, oh Gott. Oh Gott, wo fange ich da jetzt an? Also genau, also wenn man sozusagen die Heilkräuterwelt betrachtet, dann ist auf jeden Fall das erste Mittel Ingwer, so was sowohl im Ayurveda als auch in der traditionellen chinesischen Medizin auch gut beforscht ist im Übrigen. Also es gibt dazu auch viel Studienlage. Und dieser Ingwer-Extrakt sozusagen, also es ist ja dann, Ingwer kann man sich quasi auf unterschiedliche Weise zuführen. Man kann den als Tee trinken, man kann
Tropfen.
Den ins Gemüse raspeln, man kann den als Tropfen nehmen, man kann den roh essen oder als kandierte irgendwas. Und es gibt aber auch, wenn man zum Beispiel Ingwer überhaupt nicht mag, das ist ja schon auch Geschmackssache und gerade am Anfang der Schwangerschaft ist man da ja auch empfindlich. Ne? Entweder mag man diese Schärfe nicht oder eben diesen typischen Ingwer-Geschmack, dann kann man sich das auch aus Kapseln einwerfen, wie man will. Wobei Extrakt in Kapseln auch wieder für viele Schwangere schwierig ist.
Ja, weil man die Kapseln schlucken.
Es gibt dann irgendwie auch viele, also das ist auch manchmal tatsächlich beim Vitamin B6 so ein Ding, dass die Frauen sagen, ich kriege die nicht runter. Und alles, was man sozusagen als Kapseln kann man aufmachen und sich dann eben in irgendwas reinrühren. Oder auch die Vitamin B6-Tabletten, die kann man sich einfach kleinmörsern.
Das musste ich auch immer so machen, weil ich konnte einfach nicht diese Kapseln, die hingen mir den ganzen Tag in der Speiseröhre. Ja, und ich habe gedacht so, ich sterbe.
Ja, und die machen auch dann einfach oft so eher so ein komisches Magengefühl. Ne? Also das ist einfach in der Schwangerschaft total schwierig. Das ist so, genau. Aber das kann man, also da gibt es dann ganz einfache Lifehacks.
Ihr seht, ihr müsst euch einfach ein bisschen ausprobieren. Und besprecht das natürlich mit eurem Fachpersonal, was euch betreut. Aber das sind auf jeden Fall schon mal drei Punkte, die wir jetzt angesprochen haben. Oh, nee, vier. Wir haben Akupunktur, wir haben Vitamin B6, wir haben einfach erstmal eure Lebensumstände zu gucken, was man da ändern kann. Und wir haben Ingwer. Was haben wir noch?
Ach, ich würde das vielleicht, also wenn man das historisch nochmal einordnen will, ist das natürlich auch ein ganz altes Schwangerschaftszeichen, diese Übelkeit. Und natürlich überblicken wir jetzt vielleicht 40 Jahre maximal, wo wir sowas wie einen Schwangerschaftsultraschall haben oder diesen Frühultraschall, dass man da irgendwie ab der 5., 6. Woche schon sieht, dass man schwanger ist.
Aber unsere alten Kolleginnen.
So, naja. Also,
ja, ja, klar, auf jeden Fall.
So, das, so, und wenn man noch weiter, also schon in der Antike ist Schwangerschaftsübelkeit beschrieben, also nicht, dass euch das jetzt trösten sollte, aber es ist irgendwie ein Thema, bekanntes. Und früher war das tatsächlich eines der Schwangerschaftszeichen auch. Also, ne, bevor, also, ne, als man noch keinen Ultraschall hatte, da ist die Regel ausgeblieben, üblicherweise zumindest. Und dann gab es sozusagen ja so ein paar Zeichen. Und die Schwangerschaftsübelkeit war so weit verbreitet schon immer, dass man gesagt hat, Frau hat keine Periode und der ist schlecht, die ist schwanger. So. Und dass man es auch heute noch, und das ist auch, mit einer gewissen Evidenz belegt, dass man tatsächlich auch was darüber sagen kann, dass wenn Frauen sehr schlecht ist in der Schwangerschaft, dass es tatsächlich eher als gutes Zeichen zu bewerten ist. Und wenn man sich anguckt, wie die Frühschwangerschaften verlaufen, haben tatsächlich Frauen, denen schlecht ist, weniger Fehlgeburten. Und das ist dann manchmal ja so ein Trost oder sowas, der ja vielleicht auch hilft. Also so die Idee, okay, mir ist schlecht.
Ich habe einfach Schwangerschaftsanzeichen und die bleiben und die hören nicht auf.
Mir ist schlecht und das ist erstmal, scheint mein Körper da ordentlich Beta-HCG zu produzieren, das ist alles okay. Aber, sage ich euch gleich, ist natürlich auch eine Falle. So, im Sinne von, die Schwangerschaftsübelkeit haben wir ja eben auch schon besprochen, die schwankt ja. Und manchmal hat man dann einen Tag dabei, der ist plötzlich total super. Und das soll jetzt natürlich nicht die Frauen, die jetzt zugehört haben, dass sie dann denken, die wachen okay, dann morgens auf schwanger. Und denken, oh, scheiße, die Übelkeit ist weg. Irgendwas ist nicht okay. Und jetzt muss ich zum Arzt rennen und gucken, ob noch Herzaktion da ist im Ultraschall, damit der irgendwie mir bestätigt, dass noch alles okay ist. Das ist eben der Haken an der Sache. Ne? Man ist in der Frühschwangerschaft ja sowieso vollkommen emotional, volatil, so veranlagt, dass man permanent alles bewertet, was man so erlebt und fühlt und so. Und ich glaube,
ja, weil es von außen ja auch nicht sichtbar ist, dass ich jetzt schwanger bin. Man kriegt ja jetzt, also klar, wenn dir jetzt übel ist, aber dann geht es ja einen Tag wieder gut, dann geht es ja wieder besser. Genau. Das ist ja ein Zustand, den man erstmal, es dauert ja ewig. Ja. Also man, die ersten 12 Wochen kommen ja forever vor. Ja. Also das ist ja wirklich, man denkt, oh Gott, und bis wann ist denn wirklich endlich mal der erste Ultraschall, dass ich jetzt wirklich die Bestätigung komme, da ist ein Baby, ich bin wirklich schwanger, weil man am Anfang ja immer denkt, bin ich wirklich schwanger?
Und wie nennt man diesen Zustand? Gute Hoffnung sein.
Ja, genau.
Ne, also das ist so diese Zwischenzeit sozusagen, wo man sozusagen noch nicht offiziell approved mit schicken bildgebenden Ultraschall schwanger ist, aber man ist natürlich schon schwanger und allein dieses emotional sich so sich
und
anders
heimliche.
Anfühlen und heimliche und so, das
ich
ist
bin
eben
schwanger.
Auch ne. Das war ein Announcement.
Nee, ich leider Not. Nicht. Oh Gott, mein Mann darf einfach nie diesen Podcast hören.
Ja, es ist irgendwann es ist so, ne? Ich darf sich nicht wundern, warum du dann immer so Fragen auf Instagram kriegst. Sie hat's gesagt im Podcast. Oder habe ich das falsch verstanden?
Trinkt sie heute schon wieder Cola? Coca-Cola?
Sissi, trinkt ihr irgendwelche Säfte?
Ja, ich habe heute allen einen Saft mitgebracht.
Ich habe hier irgendwie sowas. Ich habe natürlich hier das Gesündeste gekriegt mit Kurkuma und Ashwagandha und solchen Sachen drin. Schmeckt aber ganz okay.
Ich habe es gut gemeint.
Ja, das ist super. Das ist total super. Oh Gott, ich komme schon wieder so. Ich bin ja so ein kritischer Mensch, ne? Und ich komme dann oft so unfreundlich rüber. Wenn ich dann irgendwie sowas sage, dann wird das immer gleich so bewertet. Dabei war das überhaupt nicht so gemeint. Ich finde das total gut. Ich bin nur manchmal, ich kann so gewisse Dinge, die kann ich einfach nicht ironiefrei machen. Weil ich nämlich natürlich, ich sitze jetzt hier und trinke hier so ein Golden Milk Stuff, was total schick auch noch aussieht und so. Ich finde das ja super, aber wenn ich kann das nicht ironiefrei machen, ohne mich darüber lustig zu machen, dass ich hier sitze und so einen Hipster-Kram trinke. Ist sehr lecker.
Mir geht es übrigens gut nach 3 Tagen Saftkur, falls du das wissen wolltest.
Stimmt, oh Sissi, du hast eine Saftkur gemacht.
Drei Tage.
Du bist ja so eine disziplinierte.
Nee, bin ich nicht, aber ich habe jetzt vor ein paar Wochen mal wieder angefangen, ein bisschen disziplinierter zu sein. Und ich habe das mit meinem Mann gemacht. Und also
darüber hätten wir auch einen Podcast machen können. Also 3 Tage einen so schlecht gelaunten Ehemann zu Hause zu haben.
Kein Wunder.
War ganz schlimm. Das ist wie Übelkeit. Also ganz schrecklich.
Schlecht gelaunter Ehemann ist sozusagen das, ja. Ja, also das können ja auch nicht alle Leute gut fasten. Ne, das macht ja was mit einem. Also wenn der Insulinspiegel das erstmal abkachelt, das vertragen ja auch nicht alle Leute so gut.
Ich war ganz froh, dass ich jetzt, ich habe zwar Rufbereitschaft gerade, auch eine Frau direkt am Termin und war auch ein bisschen dankbar, dass ich jetzt nachts in dem Zustand nicht in den Kreißsaal musste. Weil da habe ich mir schon gedacht, so okay, das hätte ich dann auch einfach unterbrochen, weil wenn ich merke, dass ich da nicht gut arbeiten kann, dann hätte ich das auch unterbrochen. Aber ich hatte Glück und konnte die Nächte durchschlafen und somit ging das einfach. Ich bin einfach immer saufrüh ins Bett gegangen, weil abends, wenn die Kinder so gegessen haben und ich saß da mit meinem Saft oder wir saßen mit unserem Saft, dann war das dann schon ein bisschen schwer. Aber
ist ja auch Gewöhnungssache, ne? Ist ja Stoffwechsel wie alles. Ne? Ja. Und ich mache ja, ich esse ja sozusagen vor 14 oder 15 Uhr esse ich ja sowieso nie was. Ich mache ja hier so
Fasten.
Intervallfasten, aber laut, nicht laut, weil es hip ist, sondern.
Machst du schon immer?
Aber auch sozusagen aus einer Mischung von, ich arbeite einfach so viel und wenn ich irgendwie morgens die Kinder ausmache, dann fange ich ja gleich an, dann habe ich keine Zeit. Ich habe keine Zeit zum Frühstücken. Und es bekommt mir auch nicht so gut. Also im Sinne von, ich habe dann, als es dann irgendwie offiziell erlaubt wurde als the next als big thing, habe ich gedacht, das ist ja geil.
Habe ich schon immer so gemacht.
Habe ich schon immer so gemacht und hatte immer ein schlechtes Gewissen, hier so Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein Köhler, so ein Quatsch. Und das ist eben Stoffwechsel. Menschen sind unterschiedlich und Menschen bekommen unterschiedliche Sachen unterschiedlich gut und mir bekommt es einfach saugut, morgens nichts zu essen.
Aber du machst die perfekte Überleitung jetzt.
Ja, ach echt, wohin? Wo wollen wir hin?
Wir halt in der Schwangerschaft darauf schon eher achten sollten. War es ja wahrscheinlich anders mit deinem Stoffwechsel. Und
da habe ich Marmorkuchen gefrühstückt.
Genau. Und dass man Marmorkuchen, oh lecker, würde ich jetzt auch nehmen.
War so
dass man da halt, das ist auch noch eine Sache, die wir jetzt zu dem Thema noch nicht besprochen haben, dass man schon guckt, dass der Insulinspiegel nicht immer hoch und runter fällt.
Yes.
Ne, dass man da einfach immer guckt, habe ich immer was dabei und vor allen Dingen gesunde Sachen, ne? Und das wäre nicht der Snickers, der einen kurz in die Höhe treibt und dann fällt er gleich wieder runter.
Genau, also Insulinspiegel ist eins, aber auch Magenaktivität ist das andere. Wenn der Magen halt leer ist und die ganzen Magensäfte da hin und her schwappen, ohne dass sie was zu tun haben.
Ich liebe deine Bildsprache. Ich habe jetzt richtig so einen Schiff-Magen. So.
Ja, es ist ja auch so ein bisschen wie seekrank. Ne? Seekrank ist ja auch das Fieseste der Welt. Hey, ich war ja lange hier Inselhebamme auf Helgoland.
Ja, stimmt. Karin, die Inselhebamme.
Die Inselhebamme auf Helgoland. Hochseeinsel Helgoland. Und da muss man ja irgendwie hinkommen. Und egal. Jedenfalls seekrank ist auch sehr schlimm. Wo waren wir stehen geblieben?
Na, der Insulinspiegel.
Der Insulinspiegel, ja genau. Und der Magen.
Wir fasten in der Schwangerschaft
nicht. Also Essen hilft ja auch sowieso eigentlich immer ganz gut. Ja. Also deshalb so diesen
Der warme Kartoffelbrei, der hilft.
Warmer Kartoffelbrei. Es gibt ja, also hier meine Teenie-Tochter, die, weißt du, was die sich immer kauft? Die kauft sich 5-Minuten-Terrine Kartoffelbrei. Das ist wahrscheinlich perfekt für die Schwangere, oder? Die kann das in der Büroküche dann immer schnell.
Willst du mich jetzt bei Apple?
Statt Snickers. Ja, meine Tochter. So.
Ich finde eher, dass man die Familie immer eine gute Brühe kocht.
Ja, natürlich. Die Familie soll eine gute Knochensuppe zubereiten, 80 Stunden kochen am Herd und sich keine 5-Minuten-Terrine. Mir fiel das nur gerade ein.
Ich finde es mega lustig.
Ich bin vor allen Dingen
auch pragmatisch. Weil du vor allen Dingen so mega gesund bist und erzählst jetzt von einer 5-Minuten-Terrine.
Ich habe von meiner Teenie-Tochter gesprochen. Die entzieht sich ja sozusagen meiner pädagogischen Zuwendung neuerdings. Da habe ich ja keine Aktie mehr drin. Das kauft die sich natürlich heimlich.
Was kostet so eine 5-Minuten-Terrine?
Was die kostet? Keine Ahnung, die kostet ja nichts. Das ist erst perverse. Ich habe das
aber
auch.
Aber da würde mir gleich wieder schlecht werden.
Habe ich hier Rahmnudeln. Also so, ich meine, früher habe ich das auch echt gegessen.
5-Minuten-Terrine?
Ja. Hier in der Oberstufe, coole Teeküche und so, da habe ich 5-Minuten-Terrine Rahmnudeln. Gibt es bestimmt immer noch. Das sind so irgendwie Klassiker, die es irgendwie 100 Jahre gibt. Das fiel mir noch ein, was ich auch immer so ein Tipp ist, den ihr natürlich überall auf jedem Mutti-Blog mittlerweile lesen könnt. Abends was schon vorbereiten und sich ans Bett stellen. Ne, weil wenn man morgens aufwacht und
auf jeden Fall super wichtig,
dass man irgendwie so ein paar Cracker oder irgendwas, was man halt so... Ne, knuspern kann. Oft ist das ja auch, also ne, dieser Geschmack im Mund, was du ja auch so, ne, dass die Verdauungssäfte nochmal hier so ein bisschen bildhaft werden. Also auch der Speichel sozusagen, dass der was zu tun kriegt. Mildern sich manchmal die Symptome auch schon. Mhm.
Wollen wir eigentlich auch, du hast es am Anfang eben schon mal so angesprochen, Hebammen haben nichts mit Homöopathie im Sinn.
Ja, das ist, glaube ich, auch so das Wort Extra-Folge wird, glaube ich, jetzt ein Running Gag. Dazu will ich jetzt an dieser Stelle nichts sagen.
Ja, also ich meine, jeder kann dein wunderbares Buch lesen, Gute Hoffnung, auch eins meiner Lieblingsbücher. Da hast du auch einfach nochmal alles super gut zusammengefasst. Wenn ihr dann unseren Podcast zu Ende gehört habt, könnt ihr da nochmal nachlesen. Aber bei Homöopathie ist es ja auch immer so, ich möchte trotzdem kurz darauf eingehen, alle werfen dann ja so die Zaubermittel so in den Raum, die man halt so bei typischer Übelkeit, es gibt typische Mittel natürlich. Für Übelkeit.
Ja, wir denken jetzt Google an, mal Schwangerschaftsübelkeit, Homöopathie und dann kriegst du Kochrezepte sozusagen. Nimm mal X oder nimm mal Y, das
genau.
Meinst du jetzt, ne?
Ja. Ja, und dass man halt einfach, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, wir sind hier total wertfrei, wenn jetzt jemand sozusagen Homöopathie für sich nutzen möchte, dann ist es ja auch total legitim und auch gut. Aber man sollte sich da wirklich auch immer an Fachpersonen wenn und nicht jetzt so einfach nur so ein GU-Buch, wo dann da drin steht, das hilft bei Übelkeit, weil wenn man das halt richtig macht, dann sollte man auch wirklich jemanden, der ganzheitlich auf euch drauf guckt, was euch hilft. Natürlich gibt es typische Mittel, ich denke jetzt an Nux Vomica oder auch an Sepia, ist in der Frühschwangerschaft auch mal so gerne, die helfen können, aber wenn man das dann macht, dann sind es doch eher meistens Mittel, die wirklich ganz speziell euren Zustand, was auch gerade noch euch anderes bewegt, sozusagen zu euch passen, dass man da halt auch oft schon eher auch da wieder eher die Fachperson aufsuchen sollte.
Ja, immer. Ne? Es ist ja eine Methode. Und ich dachte, du wolltest auf was ganz anderes raus.
Ach so.
Also die Homöopathie hat ja in Zeiten wie diesen, wo sozusagen so ganz groß unterschieden wird in die Wissenschaft und evidenzbasiert und so Spökenkickerei, so überliefertes Glaubenswissen oder sowas. Und im Moment hat es sozusagen aus politischen und Pandemiegründen sozusagen so eine komische Spaltung hervorgerufen. Und mein Approach, also so, ich bin ganz klar ein Kind der klassischen Homöopathie, also so. Im Sinne von, ich habe damit selber an meinem eigenen Leib so absolut abgefahrene Erfahrungen gemacht. Das will ich ja jetzt gar nicht konkret benennen, aber sie waren sehr, 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 sehr abgefahren so. Und ich war immer bei Koryphäen. Ich war nie bei irgendwie der nächstgelegenen Heilpraktikerin oder sowas. Und das ist ja immer auch der, das ist ja übrigens ein Satz von Samuel Hahnemann. Mach's nach, aber mach's genau nach. Sei auf dem Punkt so. Und ich speziell bin so ein bisschen gefangen in diesem Ganzen. Also wer meine Art von mir aus des Bücherschreibens oder auch sonst kennt, weiß, dass ich ja immer ganz viel so mit Studien und evidence-based und so unterwegs bin. Und Homöopathie ist so ungefähr genau das Gegenteil davon. Und dann fragen mich ganz viele Leute oder bei Amazon steht das dann, hier die Autorin verweigert sich der Wissenschaft und das ist irgendwie so eine komische
falsch.
Form von Eklektizismus, ja so siehst du, jetzt will man hier toll mit Fremdwörtern glänzen, Eklektizismus. Also sprich, alles in den Topf zu werfen, man bedient sich so beliebigen Schulen oder sowas. Und ich, also für mich, ich bin da auch natürlich, ich weiß ja, dass das ein Widerspruch ist. Mhm. Aber für mich ist das ein Widerspruch, den ich mir quasi leiste. Also für mich stimmt da sozusagen beides gleichzeitig. Ich weiß, dass das unter wissenschaftlichen Kautelen der wirklich gehobene Schwachsinn ist. Ne? Also was weiß ich, Tropfen im Bodensee stimmt ja natürlich nicht, weil die ganzen Potenzierungssachen da irgendwie, ne, so, also jeder, der sich mit Homöopathie auskennt, weiß jetzt so ein bisschen, wovon wir reden.
Ich fand es einfach wichtig, einfach nochmal zu nennen, dass wir auch die Sachen, die, also weil du hast damit auch Erfahrungen gemacht und sie gehört für mich einfach auch mit dazu.
So, genau, ja, ja. Um das jetzt abzurunden. Ja. Ich wollte sozusagen nur kurz mal einmal den Bogen spannen, weil das, ja. Ne, sonst, wenn wir hier im Podcast darüber reden, oder die Hebamme mit ihren Globuli mal wieder. Also für mich ist das tatsächlich ein Riesenthema, auch immer wieder in meiner Arbeit, mich mit dieser Theorie dabei zu beschäftigen.
Das glaube ich.
Und es ist für mich, wie gesagt, ich leiste mir diesen Widerspruch in dem Wissen, dass es ein Widerspruch ist.
Ja.
Und ich stelle mich damit sozusagen den Dingen, die wir im Kreissaal, vielleicht sind wir Hebammen auch deshalb da so affin, weil wir im Kreissaal einfach Situationen als tägliches Brot kennen, wo wir genau wissen, was da jetzt gerade passiert zwischen Himmel und Erde, keine Ahnung. So, also dass wir einfach nah an diesen Themen sozusagen sind und uns deshalb, dass deshalb für uns in unserer täglichen Arbeit überhaupt kein Widerspruch sein muss.
Aber
sondern
ich glaube,
uns
was
leisten.
Du da, was du da gerade beschreibst, würde ich auch auf die komplette Medizin so ziehen. Das ja. ist halt manchmal. Das ist klar, Wissenschaft, du bist super, du bist so engagiert auch mit deinen Studien und so weiter und echt immer auf dem neuesten Stand so. Aber dass es halt manchmal Dinge sind, die kann man auch gar nicht immer erklären und die passieren. Und auch da sind die erfahrensten Geburtshelfer, die dann auch einfach noch manchmal sagen so, okay.
Ich mache das jetzt so und warum genau,
weiß,
weiß
ich auch nicht.
Und
das ist so, einfach
genau. Ja, und das ist ja auch die Kritik sozusagen an der an dem Ansatz, die Medizin vollständig und ausschließlich auf diesem Evidence-Based-Level zu lassen. Ne? Dass man eben sagt, wir machen nur noch Dinge, die mit Studien zweifelsfrei belegt sind.
Ja.
Zweifelsfrei gibt es in der Medizin sowieso nicht. Ich glaube, dass wir jetzt im Moment mit der Pandemie ja auch sozusagen ein Lehrbeispiel dafür haben, dass wir einfach anerkennen müssen und permanent damit leben, wir wissen nichts. So, das, was wir im Moment machen, nicht nur in Sachen Pandemie, sondern immer, auch in der Medizin, ist der gegenwärtige Zustand des gegenwärtigen Irrtums sozusagen. Also ne, es ist alles Trial and Error, was wir machen, nur geben wir das nie zu. Wir tun immer so in der Medizin, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen. So, und 10 Jahre später sagen wir, ja, das haben wir ja auch lange gedacht, aber es ist in Wirklichkeit ganz anders. So, und ein Fachgebiet wie die Medizin, die sich permanent dem ausgesetzt fühlt, was machen wir denn bitte in der Medizin noch so für wie vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 50 Jahren?
Es ist halt ein ständiges
so,
Lernen.
Und da wir das wissen und da ich glaube, dass es wichtig ist, diese Demut zu haben und zu sagen, ich weiß es nicht besser als jetzt und deshalb mache ich das jetzt so, dass das alles andere ja mit einschließt. Und für mich bedeutet dieses damit einschließen, also es gibt ja unter den Homöopathen echt Quantenphysiker, die da erklären können, was die Potenzierung, also diese winzigen Dosierungen zusammen mit dieser physischen Energie des Verschüttelns, des sogenannten, was das sozusagen irgendwie macht. Also es gibt da ja absolut philosophisch nicht nur, sondern auch wirklich physikalische Ansätze zu, wie man das erklären könnte. Das führt jetzt für hier viel zu weit. Ich will damit nur sagen, dass es sozusagen, dass ich schon eine Welle wahrnehme, die da heißt, also nicht nur, also zum Beispiel die Grünen jetzt im nächsten Bundestagswahl haben das in ihr Grundsatzprogramm geschrieben oder sich da lange gesträubt, was machen wir denn mit der Homöopathie und der Übernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen? Das ist ein Riesenpolitikum im Sinne von, in unserer aufgeklärten Zeit kann man doch nicht ernsthaft irgendwie Homöopathie machen. Und es ist so ein, im Moment so ein großes generelles Homöopathie-Bashing, auch aus so einer Ecke, die ich ja durchaus verstehen kann in ihren Argumenten und sehr eng verwandt mit dieser Impfgegner-Diskussion und so. Und da werden wir Hebammen ja immer gerne so allgemein verhaftet. So, wir würden, ne, also so, das liest man in jedem Spiegel-Online-Artikel zum Thema.
Zum Kotzen.
So, aber das meinte ich eingangs mit, ich glaube, da will ich hier an dieser Stelle gar nicht einsteigen, weil es einfach ein Riesending ist. Sissi wollte einfach nur sagen, nehmt nicht einfach irgendwie Nux Vomica Globuli D6 oder irgendein so Quatsch, weil ihr das irgendwo aufgeschnappt oder im Internet gelesen habt.
Genau, sondern immer alles, also steht ja wirklich in so vielen und jeder weiß ja, was zur Schwangerschaft zu sagen. Und ich würde es auch einfach gerne dabei belassen, dass Hebammen Fachfrauen für die Schwangerschaft sind und eure Gynäkologen. Und dass ihr euch da auch eure Tipps und Tricks holen sollt und nicht einfach irgendwas lesen und da steht das, sondern dass man da wirklich einfach auch mal genau überlegt, was ich mir jetzt in den Mund schiebe oder auch anwende. Und das gilt auch für Heilkräuter, weil das ist halt auch eine ganz große, also man denkt ja nur, weil es pflanzlich ist, nicht gefährlich oder macht nichts mit mir im Körper. Also da gehen wir auch Jahre zurück, wenn wir nochmal auf die Übelkeit zurückkommen, dass einfach die Hebammen waren ja früher auch die Kräuterkundigen in den Dörfern und in den Städten, die einfach die ganzen Heilkräuter auskannten. Die haben Tees damit verabreicht, Tees, um Frauen von Schwangerschaften zu erlösen sozusagen oder sie sozusagen in ihrer Übelkeit ihnen zu helfen. Ne? Also das heißt, dass man diese Heilkräuter, die angewendet wird, nicht unterschätzen darf und nicht einfach die einfach ohne Wissen konsumieren sollte.
Ja, absolut. Also das ist ja auch also so das, ne, dieses Homöopathie-Thema, was wir eben hatten, so einerseits, andererseits, ne, also dass man irgendwie dann so denkt, ach, gibt es da nicht was Pflanzliches, und dann macht man das. Das sind einfach natürlich sehr potente Werkzeuge. Und bloß weil es sozusagen, also natürlich ist ja sowieso so ein Wort, ja, was ich bei den meisten Sachen gar nicht verstehe. Also, ne, zum Beispiel natürliche Geburt. Was ist das überhaupt, ne? Und natürliche Mittel, also letztlich ist also auch das, was die Pharmaindustrie da zusammenrührt, bloß weil es als Pillenform daherkommt, ist es ja nicht natürlich. Oder natürlicher als ein Ingwer-Extrakt oder sowas. Oder weniger natürlich. Ja, also ich finde auch, wir sollten immer diese komischen Schubladen, in denen wir Dinge vermuten und die wir einfach nur dann labeln mit, das ist dann verträglicher oder es ist weniger eingreifend. Das bedarf ja auch einer Indikation. Also das, finde ich, ist ja auch dann schnell so inflationär benutzt, weil es ja pflanzlich oder weil es homöopathisch oder weil es irgendwas ist. Nach dem Motto, dann kann man das ja irgendwie sich einfach so einwerfen. Das kann man eben nicht.
Was mir auch noch geholfen hat, war Osteopathie.
Ja, genau. Den Körper als Einheit sehen, ganzheitlich. Ja,
genau, also einfach Stimme immer das Große und Ganze
geht gleich gucken. 3 Oktaven runter, wenn ich so Ebam-Wörter benutze.
Genau, aber das war auch noch eine Sache, die wir hier noch mit auf den Weg geben wollten. Also ihr seht, es sind viele Komponenten, die in der Frühschwangerschaft sozusagen einen bewegen und dass man wirklich genau gucken muss, was der jeweiligen Frau einfach hilft. Und da seht ihr wieder, wie wichtig die individuelle Betreuung ist, ne? Und das ist auch so bei allem, ne? Es ist in der Schwangerschaft, ist bei den Kindern so, nicht jedes Mittel hilft bei allen. Und da müsst ihr wirklich ganz genau gucken, was euch hoffentlich hilft und wie ihr gut sozusagen durch die ersten besonderen 13 Wochen kommt.
Oder 14.
14.
Oder 16.
Ja, ich denke mal, das Thema, das werfe ich jetzt mal dir den Ball nochmal rüber hier durch unsere Scheibe. dass wir jetzt hier eingegangen sind heute auf die Übelkeit, die normale Übelkeit. Es gibt natürlich noch ein Riesenthema zur Hyperemesis, das ist jetzt wirklich Frauen, die es ganz hart getroffen hat.
Hyper ist ja immer ein Wort für irgendwas zu doll, zu viel, zu, ne? Und genau, also diese, ich sag jetzt mal, normale Schwangerschaftsübelkeit als Schwangerschaftszeichen und als Befindlichkeitsstörung oder irgendwie sowas, grenzt man damit einfach medizinisch nochmal ab. In dem Moment, wo sozusagen die Frau, wo man aber auch sagen muss, es gibt jetzt keine objektiven Kriterien, gibt es natürlich irgendwann schon. Es gibt Frauen, die kotzen so viel, dass nichts mehr drin bleibt, dass die richtig nicht nur zu wenig Nährstoffe, sondern auch zu wenig Flüssigkeit, dass sie richtig exekieren. Und dass die eine Magenschleimhautentzündung kriegen und so, das ist natürlich damit dann absolut erfüllt. Aber auch sowas wie subjektiv nicht mehr am Leben teilhaben können oder sowas, ne, kann eine Hyperemesis sein. Es gibt auch eine Hyperemesis, also wenn man so will, ohne Erbrechen, obwohl es per Definition eben das nicht ist. Aber sprich, wenn es so ist, dass man sagt, ich würde lieber sterben, als noch weiter schwanger sein, gibt ja wirklich Frauen, die sagen, ey, ich mache eine Abtreibung, ich halte das nicht mehr aus. So, also der Leidensdruck kann einfach riesengroß sein und da muss man natürlich was machen. Und wenn all diese Schnickedöns mit,
da kann man auch keine Tablette nehmen,
irgendwie dann alles irgendwie nicht reicht. Es gibt auch ein Medikament, was relativ gut wirkt, das ist verschreibungspflichtig, Agyrax heißt das. Nur, dass ihr es mal gehört habt, das müsst ihr euch verschreiben lassen. Ne. Aber es gibt natürlich auch die Indikation, dass man sagt, diese Frau geht ins Krankenhaus, weil die braucht eine Infusion. So,
ne? Und zwar jeden Tag.
Und zwar jeden Tag und zwar auch, bis das wieder gut ist. So, ne? Es gibt auch, habe ich 2-3 Mal gehabt, auch Frauen, die ich ambulant betreut habe, denen ich immer mal eine Infusion dran gehängt habe. Das braucht aber dann ein Frauenarzt, der das sozusagen mitträgt.
Ja, genau. Und das habe ich auch. So. Das habe ich auch schon öfter gemacht. Das ist natürlich aber auch super zeitintensiv. Genau. Ne? Genau. Also weil, wenn du deine Hebamme in der Frühschwanger, also ich meine, das ging meistens dann über bis zur 20. Schwangerschaftswoche und darüber hinaus. Und die Frau, die hat, da hat das die Gynäkologin einfach auch ganz toll mitgetragen, sodass wir uns einfach abgewechselt haben, dass sie nicht stationär musste. Aber wenn es halt wirklich gar nicht mehr geht, dann werden halt Frauen stationär in der Klinik aufgenommen. Und um halt einfach sie richtig kompetent auch dauerhaft zu betreuen, weil das natürlich auch eine Sache ist, die natürlich nicht immer ambulant gemacht werden kann. Ne?
Ja, genau. Und das, also so, das ist einfach wirklich nochmal so ein Next-Level-Ding. Ne? Also wenn man wirklich eine Infusion braucht und dann da hochdosiert eben auch Vitamin B6 im Übrigen natürlich dann bekommt, aber eben auch Aminosäuren, also Eiweißsubstanzen und einfach die Nährlösung in dieser Weise, dass man einfach alles kriegt, was man eben oral, also über das Essen und Trinken, eben nicht mehr reinkriegt oder was einfach sofort wieder rauskommt. Und das ist auch oft dann ja auch erstaunlich schnell effektiv. Also wenn die Frauen dann an der Infusion hängen und man diese Mengen an Vitamin B6 und so den reinfüllt. Und wenn die dann wieder so eine Schwelle überschritten haben, dass sie dann sagen, ja, warmer Tee, warme Suppe, das geht dann alles wieder. Mhm. Man muss ja nicht ewig im Krankenhaus bleiben. Manchmal, finde ich, ist das aber auch so ein Signalding, dass man einfach sagt, du kommst jetzt in die Klinik und also eine Signalwirkung für die Außenwelt.
Für die Außenwelt, genau. Das wieder, ne, das alles so, ne, das ist immer
der Ehemann,
so,
der da schon mit den Augen rollt, ja, wohl hoffentlich nicht, aber ne, dass man einfach irgendwie ganz klar sagt, das ist jetzt eben nicht sich anstellen und so, sondern das ist eine relevante Diagnose. Und diese Frau braucht jetzt, damit sie weiter schwanger bleiben kann, braucht die jetzt eine stationäre Aufnahme.
Ja.
Genau. Und dieses, was wir jetzt eben nur kurz angesprochen haben, dieses Ambulante, das könnt ihr wahrscheinlich in der Praxis, ne, ihr da draußen, relativ schnell vergessen. Also es gibt einfach kaum noch Frauenärzte, die das mittragen. Also ihr braucht ja einen venösen Zugang, also eine Braunüle.
Ja.
Und diese Infusion, das muss ja ärztlich angeordnet sein und so. Das macht natürlich kaum jemand. Aber hier und da, also man so, je nach Situation, kann man zumindest einfach das betreuende Umfeld mal danach fragen oder so, ne, wenn das irgendwie
das im Raum steht. Das Agiorax ist ja jetzt auch so das Mitte der Wahl momentan. Mhm. Früher hat man ja auch immer noch Womax gegeben, da macht man nicht mehr, weil einfach auch die Nebenwirkung dass man so schläfrig wird und so, einfach gemerkt so. Aber das nochmal ein kurzer Ausflug zur Hyperemesis, damit wir das hier auch nicht vergessen haben. Und hoffen aber, dass das jetzt nicht, wie viel Prozent? Für die Männer, die zuhören, die wollen immer Prozent sein der Schwangeren haben. Schwangerschaftsübelkeit?
Ich glaub, also Schwangerschaftsübelkeit, also ne, sagt man so bis zu 70% und Hyperemesis, vergessen nachzulesen, weiß ich nicht.
Hyperemesis weiß ich jetzt auch nicht, aber 70% haben halt die normale Übelkeit.
Genau.
So, und
Speikinder sind Gedeihkinder. Oder nee, Speiber sind Bleiber. Es gibt diese ganzen saublöd schief gereimten Sprüche. Ne, das haben wir ja vorhin schon gesagt, das fiel mir gerade nur noch so ein.
Aber du musst jetzt noch dein Rezept für deinen ultimativen Kartoffel-Karottenstampf mit der Dosierung hier.
Hä, was? Die 5-Minuten-Terrine? Wasser aufgießen?
Nein, dein Kartoffelstampf muss hier noch rein.
Mein Rezept, ich koche nie nach Rezepten.
Nie?
Never ever. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, ich schwöre.
Machst alles frei Schnauze?
Also ich lese die dann durch so und denke so, dann davon noch ein bisschen was rein. Ich koche, also backen natürlich schon, weil das wird ja sonst nichts. Aber kochen habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe so schicke Otto Lengi Sachen und so, schmeckt ja auch alles immer voll lecker. Und dann gucke ich mir die Bilder an und dann gucke noch irgendwie, welches Gewürz da rein muss, irgendwie fancy, was ich natürlich dann nicht habe. Aber ich mache das nie. Ich weiß nicht, warum. Das ist jetzt nicht so, dass ich so ein Freigeist bin, dass ich mich dadurch beschränkt fühle und auf gar keinen Fall nach Rezept kochen würde. Obwohl vielleicht schon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was der Grund ist dafür. Ich mache es tatsächlich nicht. Deshalb, und jetzt mal ganz im Ernst, jemand, der keinen Kartoffelbrei und Karottenstampf selber hinkriegt, der hat auch kein Rezept verdient. Also so, das schmeißt man in den Topf und mit ein bisschen Wasser und dünstet das. Und wenn das...
Und Butter.
Genau, ja, aber ohne Butter und Sahne nachher, das macht man doch sowieso immer. Zack.
Ja, zack.
So, das oder macht Hafer, man doch nicht. Sahne. Man wiegt doch da nicht 23 Gramm ab. Also.
Beikost.
Beikost?
Ja, das ist ein Beikostessen hier.
Stimmt, genau. Ja, das meinte ich ja vorhin mit Kinderessen. Also ich habe auch so Spinat mit Kartoffeln gemanscht und sowas. Das konnte ich immer gut essen.
So, ich würde mal sagen, wir trinken jetzt unseren Saft aus und schließen den Hebammsalon und freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt, folgen. Wir freuen uns und natürlich auch gerne uns eine Rezension schreiben und schaltet unbedingt wieder ein in den nächsten Hebammsalon mit Sissi
und Karin.
Das war der Hebammsalon mit Sissi und Karin.
Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.
Werbung.
Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen, denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist der so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. Der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren. Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche. Es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen, sowas lieben wir ja auch, das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren, die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr davon betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaser-Verleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag als Hebamme, ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaser-Verleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de, oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet, falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen. Und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe und wenn ihr Hilfe braucht, probiert ihn aus.
Werbung Ende.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.